Sie haben uns die Wahl gestohlen. So oder so ähnlich können wir das jetzt auch behaupten, zumindest in Bezug auf eine Ortschaftsratswahl in Dresden-Langebrück. Da hat nämlich eine Wahlfälschung mutmaßlich dazu geführt, dass nicht wir Grünen, sondern die rechtsextremen Freien Sachsen ein Mandat erhalten. Wenn wir jetzt Donald Trump, würden wir T-Shirts drucken, auf denen das steht. Aber da wir eine seriöse und demokratische Partei sind, sind wir lieber zum Verfassungsgerichtshof gezogen. Dazu und zu anderen wichtigen Themen heute mehr im Podcast Zwischenrufe, dem Politik-Podcast aus Sachsen.
Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen,
schon alleine diese bodenlose Frechheit,
das ist doch aber nicht der Maßstab.
Ja, da bin ich ja gespannt.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge 101 im Podcast Zwischenrufe. Wir sind zurück auf die eine oder andere Weise und mir gegenüber sitzt wie immer Valentin Lippmann, Abgeordneter der Bündnisgrünen im Sächsischen Landtag, und ich bin Johanna Spierling. Wir befinden uns in deinem alten Büro. Willkommen zurück. Du bist ja schon eine Weile hier.
Ich hoffe, dass es auch noch mein Büro bleibt, aber ja, nein, sieht gut aus.
Sehr gut.
Ja, wir haben ja tatsächlich länger nichts mehr von uns hören lassen. Die Konstituierung des Landtags war etwas anstrengender als gedacht. Und ja, jetzt, wo wir mit gewissen Mischung aus Interesse und so der Betrachtung eines politischen Verkehrsunfalls der Brombeer-Koalitionsvorbereitungs-Kennenlernen-Gesprächsverhandlungsrunden aus der Ferne beiwohnen können, haben wir auch wieder Zeit für einen Podcast.
Ja, perfekt. Dann würde ich direkt mal damit starten, wie es mit diesen Brombeergesprächen aussieht. Ich habe gelesen, dass jetzt die Sondierungsgespräche gestartet haben.
Das habe ich auch gelesen, ja.
Weißt du mehr als das?
Naja, man hatte ja vor den Sondierungsgesprächen eine Phase von Kennenlerngesprächen geschaltet. Da gab es dann ein Kennenlerngesprächsergebnispapier. Das haben wir, glaube ich, auch schon auf Instagram bewertet. Das ist teilweise, gewisserweise ist es kurios, was da drin steht, vor allem aber was nicht drin steht. Das will ich jetzt hier gar nicht vertiefen, denn darum soll es heute gar nicht primär gehen. Aus politikwissenschaftlicher Sicht finde ich sehr spannend, dass wir jetzt die fünfphasige Koalitionsverhandlungs- und Regierungsbildung offenbar neu eingeführt haben. Also Konnoisseure des Fachs erinnern sich, früher ist man in bestimmten Konstellationen noch sofort in Koalitionsverhandlungen gegangen. Je schwieriger die Konstellation, dann wurden Sondierungsverhandlungen vorgeschaltet. Jetzt haben wir vor Sondierung noch Kennenlerngespräche. Also wir haben jetzt quasi die fünf Phasen: Kennenlerngespräch, Sondierung, Koalitionsverhandlung, Regierungsbildung und Regierung selbst quasi, bis man dann am Ende der Legislatur ist. Aber das ist ein spannender Prozess, das zu beobachten. Zumal das Ergebnispapier tatsächlich schon nicht von der Tiefe, aber von der Menge her durchaus was andere Koalitionen in spe als Sondierungspapiere vorgelegt haben. Wir dürfen also gespannt sein, wie dieser Prozess jetzt ausgeht. Man sondiert jetzt, mal sehen, ob es dann ein Sondierungsergebnispapier irgendwann gibt, das wir dann sicherlich auch noch vertiefen werden, denn das dürfte interessanter sein als die Frage von Kennenlerngesprächsergebnispapieren.
Okay, nun gab es ja trotzdem schon Sitzungen des Landtags, unter anderem eine konstituierende Sitzung, die hoffentlich weniger aufregend als in Thüringen war.
Wir hatten genau bisher eine, nämlich die konstituierende Sitzung, und wir haben morgen dann eine weitere Sitzung, eine Sondersitzung. Die konstituierende Sitzung lief in Sachsen nicht ganz so dramatisch ab wie in Thüringen. Das hatte schlicht den Hintergrund, dass uns das gerontologische Schicksal hier etwas besser beschieden war, nämlich der Alterspräsident von der CDU war und der natürlich eine einwandfreie Sitzungsführung an den Tag legte. Folglich also keinerlei Probleme hatten, dass hier ein versuchter Parlamentsputsch von Seiten der AfD herbeizuführen war. Deswegen war das unspannend, was die Geschäftsordnung angeht. Vielleicht ein kleiner Randaspekt. Wir haben quasi nach einer konstituierenden Sitzung in Thüringen unmittelbar noch einen Änderungsantrag zur Geschäftsordnung eingereicht, um klarzustellen, welches Verfahrensregime bis zur Wahl eines Landtagspräsidenten beziehungsweise bis zum Beschluss einer neuen Geschäftsordnung gilt. Der ist sogar angenommen worden von der Mehrheit des Hauses, also ich glaube sogar bei Enthaltung der Linken, sonst einstimmig angenommen worden. Das ist ein kleiner Baustein, aber der hätte das in Thüringen beispielsweise verhindert. Also geschäftsordnungsmäßig war das gar nicht so das Problem. Chaos entstand dann ein bisschen bei der Wahl der Vizepräsidenten. Und da muss man ja kritisch sagen, das war für die Brombeere in Spee ein Fiasko. Also wir hatten mit der Geschäftsordnung die Entscheidung getroffen, vier Vizepräsidenten zukünftig zu haben. Das haben wir Grüne nicht unterstützt. Den vierten Vize jetzt nicht für zwingend. Aber gut. Und dann wurden diese vier Vize natürlich gewählt. Und die Vizepräsidentenkandidatinnen und Kandidaten der CDU und der AfD wurden mit sehr hohen Mehrheiten gewählt. Und der vom BSW krachte im ersten Wahlgang zwar knapp, aber durch, weil er nicht die notwendige Mehrheit des Hauses hatte. Und der Vizepräsidentschaftskandidat der SPD, der musste sogar in den dritten Wahlgang, weil er auch im zweiten Wahlgang scheiterte. Nun ja, das ist schon eine auch deutschlandweit sehr selten anzutreffende Konstellation, dass Vizepräsidenten einer Koalition in Gründung keine Mehrheit kriegen, wenn Vizepräsidentenkandidaten durchfallen. Das hatten wir ja auch schon. Dann sind es meist die Oppositionskandidaten, weil die können sich natürlich keiner parlamentarischen Mehrheit sicher sein. Also das war so der erste Schlag ins Kontor dieser Brombeere. Und dann ereilte uns am nächsten Tag das nächste geile Ding. Nämlich die AfD hatte schon einen Antrag auf einen Untersuchungsausschuss eingereicht.
Juhu.
Zu Corona. Das hatten sie lange angekündigt. Das ist auch nicht so spektakulär. Und dann kam aber das BSW noch auf die Idee, lasst uns das doch auch machen und haben einen eigenständigen Antrag zur Einrichtung eines Untersuchungsausschusses eingereicht. Also spätestens da hätte ich doch als potenzieller Koalitionspartner den Stuhl vor die Tür gesetzt und gesagt, Leute, also unter den Bedingungen machen wir ja gar nichts. Aber das führt jetzt zu einer grandiosen Konstellation, dass wir bei der Sondersitzung am Freitag über gleich zwei Anträge auf Einrichtung eines Untersuchungsausschusses zum Thema Corona reden.
Und ist es in der Theorie möglich, dass beide stattfinden?
Oh, das ist eine spannende verfassungsrechtliche Frage, der tatsächlich intensiv gerade nachgegangen wird und wo es tatsächlich zwei Lesarten gibt. Zum einen gibt es die Lesart, dass ein Landtag auch zu einem gleichen Gegenstand zwei Untersuchungsausschüsse einrichten kann, sofern sie nicht identisch sind. Und jetzt sind die Anträge des BSW und der AfD tatsächlich an einigen Punkten zwar ähnlich, aber jetzt keineswegs identisch. Also es ist nicht missbräuchlich und man könnte sagen, der eine hat halt den Schwerpunkt in die Richtung, der andere hat den Schwerpunkt in die Richtung. Es gibt aber auch die andere Auffassung, die sagt, naja, also ein Untersuchungsausschuss soll sich mit einem konkreten Themengegenstand beschäftigen und dann ist es eine Art quasi Erweiterung, die dann der ursprüngliche Untersuchungsausschuss erfährt durch den zweiten Untersuchungsausschuss und das ist dann so eine Art Konsolidierung, die dann stattfinden muss zwischen den beiden Anträgen. Eine spannende verfassungsrechtliche Frage, der ich jetzt gar nicht der einen oder der anderen Position sofort nachhänge, weil ich auch vermute, dass die Frage sich am Ende gar nicht stellen wird.
Okay.
Denn, also man muss ja immer sagen, wir werden gleich ja nochmal auf die Unterschiede zum Untersuchungsausschuss, zu bestimmten anderen Sachen, nämlich insbesondere auch der ja ebenso in Rede stehenden Enquete kommen.
Enquete, ja.
Untersuchungsausschüsse sind Minderheitenrechte. Das heißt, der Landtag ist, wie es so schön heißt, in Artikel 54 der Sächsischen Landesverfassung, der Landtag hat das Recht und auf Antrag von einem Fünftel seiner Mitglieder die Pflicht, Untersuchungsausschüsse einzusetzen. Die AfD hat dieses Fünftel. Das heißt, man kann ihnen das nicht verweigern. Man kann diesen Antrag jetzt nicht niederstimmen und sagen, dann gibt es keinen Untersuchungsausschuss. Das funktioniert nicht, weil sie eben diesen Anspruch haben, solange sie diese sogenannte qualifizierte Minderheit von einem Fünftel entsprechend haben. Das ist insoweit ganz interessant, da das BSW diese qualifizierte Minderheit nicht hat. Das heißt, dieser Untersuchungsausschuss wird nur ins Werk gesetzt, wenn er eine parlamentarische Mehrheit erfährt, also mehr Ja- als Nein-Stimmen erhält. Folglich sollten die Koalitionspartner in Spee, CDU und SPD den Antrag ablehnen und Linke und Grüne genauso, dann könnte selbst BSW und AfD zusammen für den BSW-Untersuchungsauftrag stimmen und er hätte am Ende trotzdem keine Mehrheit und würde nicht eingesetzt. Es bliebe also bei dem erzwingbaren Untersuchungsausschuss der AfD.
Okay, und stattdessen steht aber auch noch im Raum eine Enquete-Kommission. Was ist das denn?
Na, stattdessen wird es jetzt nicht mehr, weil dieser Untersuchungsausschuss wird wohl oder übel kommen. Eine Enquete ist ein Instrument, mit dem der Landtag so große Themen versucht, mit wissenschaftlicher Unterstützung aufzuarbeiten. Ich zitiere gerne mal aus der Geschäftsordnung, weil ich den Satz so schön finde. Das findet sich in der neuen Geschäftsordnung in Paragraphen 26. Da heißt es, zur Vorbereitung von Entscheidungen über umfangreiche und bedeutsame Sachverhalte sowie zur eigenständigen Informationsgewinnung in komplexen Themenfeldern kann der Landtag Enquete-Kommissionen einsetzen. Und dann geht's weiter, wie die sich zusammensetzt. Also eine Enquete muss man sich eher so vorstellen, dass die dazu dient, große, themenübergreifende Komplexe tatsächlich in einem auch sehr langen Zeitraum zu durchdringen und mit sachlicher Expertise zu unterfüttern. Wir hatten in Sachsen in der letzten Legislatur keine Enquete-Kommission. Das lag daran, dass und durch Corona das einfach nicht funktioniert hat, hatten kaum Zeit dafür. In der Legislatur davor hatten wir eine Enquete-Kommission zu Pflege, in der davor zu Technologie und Technologiefolgenabschätzung, glaube ich. Und dann gab es die legendäre im Jahr 2004 bis 2009, die legendäre Demografie-Enquete-Kommission. Da hat man sich mit der Frage der Auswirkung des demografischen Wandels auf den Freistaat Sachsen beschäftigt. Das ist insoweit ganz interessant, weil die Enquete selber aus Mitgliedern des Landtags und externen Sachverständigen besteht. Also hier kann tatsächlich Wissenschaft einbezogen werden und soll auch Wissenschaft einbezogen werden. Der Bundestag macht auch Enquete-Kommissionen und auch da ist es eben das Ziel, tatsächlich wissenschaftliche Expertise in thematische Auseinandersetzungen themenübergreifender Komplexe einzubeziehen. Und das ist durchaus ein spannender Punkt, der vielleicht jetzt eben einen interessanten Aspekt aufwirft, denn die spannende Frage ist, was ist denn das geeignete Instrument, um die Corona-Pandemie und die Folgen aufzuarbeiten? Da gibt es jetzt tatsächlich Streit zwischen denjenigen, die einen Untersuchungsausschuss wollen und denjenigen, die eine Enquete-Kommission wollen, und wir werden am Ende beides bekommen. Also möglicherweise, die Enquete-Kommission werden wir sehen, da braucht es noch einen Antrag für. Dafür braucht man übrigens ein Drittel der Mitglieder des Landtags, um eine Enquete-Kommission einzusetzen.
Okay, und stellt ihr diesen Antrag mit?
Also ich habe jetzt gehört, dass die Koalition selber einen Antrag stellen will. Ob sie da mal nochmal mit uns drüber reden will, das wird sich zeigen. Und dann wird man miteinander sprechen müssen, aber am Ende wird es den so oder so wahrscheinlich geben.
Okay.
Ja, die spannende Frage ist, die man vielleicht nochmal ganz kurz sagen, weil immer die Frage war, was habt ihr denn gegen einen Untersuchungsausschuss? Untersuchungsausschüsse sind, wie es immer so schön heißt, das schärfste Schwert der Opposition. Ja, das ist so, da geht es um große Skandale, wenn man jetzt den Bundestag nimmt, den großen Flick-Untersuchungsausschuss, die Parteispendenaffären der quasi frühen oder mittleren Bundesrepublik, oder man nehme den hier im Landtag und in vielen anderen Landtagen den NSU-Untersuchungsausschuss, wo wir aufgeklärt haben, was die Sicherheitsbehörden falsch gemacht haben. Bei dem Untersuchungsausschuss geht es um konkrete Verantwortlichkeit von handelnden Akteuren, der Staatsregierung, der Behörden und ähnliches. Das ist eher, das ist darum tatsächlich zu klären, wer trägt Schuld an irgendwas. Das halte ich bei der Corona-Pandemie-Auswertung für die vollkommen falsche Frage. Weil weder trägt diese Staatsregierung Schuld an der Pandemie, weil das Virus hat man ja nicht in Sachsen irgendwo ausgesetzt, noch ist das die entscheidende Frage, weil in solchen schwierigen Situationen macht keiner alles richtig. Und dass da Fehler passieren, das negiert ja überhaupt keiner. Weswegen allerdings eine Aufarbeitung tatsächlich wichtig ist. Das Problem ist, beiden Antragstellern, sowohl dem BSW als auch der AfD, geht es nicht darum, eine sachliche Aufklärung herbeizuführen. Das merkt man schon an den Untersuchungsaufträgen, sondern quasi Tribunale zu veranstalten über die Frage, wer die Schuld hat, wer hier welche Entscheidung getroffen hat und dass das alles falsch war und dass quasi, die wollen quasi der Corona-Diktatur das Wort reden in diesen Untersuchungsausschüssen. Ich glaube, fernab dessen, dass ich das alles inhaltlich nicht so gravierend sehe, man wird über Dinge diskutieren müssen, wie die Frage, ob bestimmte Freiheitseinschränkungen richtig waren, ob der Umgang mit Kindern und Jugendlichen in dem Maße richtig war und dergleichen mehr. Aber da halte ich den Untersuchungsausschuss für den falschen Ort. Und erst recht sehe ich nicht ein, dass wir hier irgendwelche Tribunale veranstalten, wo quasi der vermeintlichen Corona-Diktatur das Wort geredet wird. Aber genau das ist das Ziel. Weil das bringt uns nach vorne überhaupt nicht weiter. Entscheidender ist nämlich die Frage, wie gehen wir mit den Lehren aus der Corona-Pandemie um? Aus den möglicherweise auch Fehlern, die im Umgang mit der Pandemie gemacht wurden. Und dafür ist ein Einbezug von Wissenschaft zwingend. Und dafür ist dann die Enquete das richtige Instrument. Und auch die Möglichkeit tatsächlich zu gucken, welche Schlussfolgerungen ziehen wir denn für die Zukunft aus entsprechenden Ereignissen? Wie müssen wir eine Gesellschaft resilienter aufstellen? Wie müssen wir am Ende auch dafür sorgen, dass bestimmte Fehler eben sich nicht wiederholen? Und welche Mechanismen kann man dafür hinkriegen? Und das ist eigentlich der Punkt, den ich so ein bisschen in der Diskussion vermisse. Was heißt vermisse? Dass das so ein bisschen offenbar jetzt alles unter den, wir machen jetzt einen Untersuchungsausschuss, der ist auch sehr träge. Ne? Muss ich das mal vorstellen, der arbeitet ja eher nach den Grundlagen einer Beweiserhebung vor Gericht. Ja, da werden Zeugen vernommen, umfassende Akten beigezogen. Klar, jetzt kann man sagen, wir haben 5 Jahre Zeit. Aber ehrlicherweise, ich habe schon mal 4,5 Jahre in einem Untersuchungsausschuss der AfD zu einer berühmten Landeslistenkürzung gesessen. Das wird nach hinten raus nicht besser und nur noch ermüdend. Und ich habe hier das Gefühl, da wollen gerade einige den Gaul ihres politischen Erfolgs bis zum Tode reiten. Und ja, irgendwann wird er aber so tot sein, dass man selbst von dem absteigen muss. Ja.
Okay. Dann werden wir sehen, welche Kommissionen und Untersuchungsausschüsse zustande kommen und euch dann darüber auf dem Laufenden halten, was dort besprochen wird.
Genau.
Dann kommen wir zum zweiten Thema. Und zwar wurden Wahlzettel manipuliert. Mehrfach von den Freien Sachsen. Und unter anderem geht es um die Kommunalwahl. Es ist aber erst aufgefallen bei der Landtagswahl.
Genau. Hier ist es ein bisschen ein kurioser Sachverhalt, wie es immer so schön heißt. Also, im Zusammenhang mit der Auszählung der Landtagswahl fiel bei Briefwahlunterlagen, die sich räumlich dem Gebiet des Dresdner Nordens, dort schwerpunktmäßig in der Region der Ortschaft Langebrück, zuordnen ließen, auf, dass offenbar bei einer nicht unerheblichen Zahl von entsprechenden Briefwahlzetteln, also Stimmzetteln, das ursprüngliche Kreuz fein säuberlich überklebt wurde und stattdessen zwei Stimmen zugunsten der Freien Sachsen abgegeben wurden. Und das fiel dann so häufig auf, dass zumindest dort den Briefwahlvorständen, die das ausgezählt haben, auffiel, dass es ein Muster hat. Und daraufhin begann eine Entwicklung ins Laufen zu kommen, die am langen Ende ein Problem aufwirft. Nämlich, dass tatsächlich man rausgekriegt hat, dass es dort um eine nicht unerhebliche Zahl von Stimmzetteln, insgesamt 111 Stimmzettel ging, bei denen dieses Manipulationsmuster auffiel. Immer zugunsten der Freien Sachsen quasi geändert wurde. Und daraufhin hat man sich die Kommunalwahlen angeguckt im Mai und festgestellt, dass es in derselben Region, in Langebrück, dort auch Fälschungen gegeben hat. Hier insgesamt 154 betroffene Stimmzettel. Und jetzt ist es so, dass wir bei der Kommunalwahl ja nicht nur das, also bei der Landtagswahl sind 111 Stimmen egal. Also das ist da, so knapp war kein Wahlergebnis. Auch bei einer Stadtratswahl sind 154 Stimmzettel in den seltensten Fällen entscheidend für das Wahlergebnis. Aber nun fiel auf, dass das auch bei der Briefwahl die Ortschaftsratswahl in Langebrück betraf. Ortschaftsräte sind so die kleinen Lokalparlamente in den ehemals eigenständigen Gemeinden, die dann eingemeindet wurden nach Dresden. Und die haben nach wie vor einen Ortschaftsrat, der bestimmte Rechte hat, was die Beteiligung gegenüber der Stadt selber angeht. Aber es ist eben auch das lokale Parlament. Und tatsächlich ist es so, dass ein nicht unerheblicher Anteil dieser gefälschten Stimmzettel auch für die Ortschaftsratswahl gefälscht wurde. Und so eine Ortschaftsratswahl, da werden nicht so furchtbar viele Stimmen abgegeben. Also Langebrück ist auch keine große Ortschaft. Und plötzlich ist aufgefallen, dass tatsächlich ohne diese gefälschten Stimmzettel die Freien Sachsen das Mandat im Ortschaftsrat Langebrück, das sie erhalten hatten bei der Kommunalwahl, gar nicht bekommen hätten. Sondern dass tatsächlich, wenn man alle Stimmzettel der Freien Sachsen für ungültig erklärt hätte, die dieses Muster aufgewiesen hätten bei der Kommunalwahl, stattdessen der Sitz an die Grünen gegangen wäre. Und das ist tatsächlich eine interessante Entwicklung, weil damit war klar, anders als bei der Stadtratswahl oder bei der Landtagswahl, hatte hier die Wahlfälschung tatsächlich eine Auswirkung auf die Zusammensetzung des Ortschaftsrats in Langebrück. Ja, und jetzt war die spannende Frage, was tun? Weil so einfach ist es halt nicht.
Und was habt ihr getan?
Naja, zunächst gab es eine umfassende auch Prüfung, was jetzt zu tun ist. Das Problem ist, die Kommunalwahl ist eine Weile her. Das Ältere erinnern sich vielleicht, die war im Juni. Und nun ist Wahlrecht, wie es immer so schön heißt, ein sehr formstrenges Spezialrecht. Und das regelt auch sehr umfassend die Frage, wie ich gegen ein Wahlergebnis, was möglicherweise fehlerhaft ist, vorgehen kann. Da gibt es Fristen. Und diese Fristen sind sehr kurz. Da reden wir nicht über Monate, sondern da reden wir über Wochen, die ich quasi nach der Verkündung des offiziellen amtlichen Endergebnisses Zeit habe, gegen eine solche Wahl quasi eine Beschwerde einzulegen oder beziehungsweise diese Wahl anzufechten. Dann könnt ihr euch vorstellen, diese Fristen sind alle vorbei. Und jetzt stand man vor der großen Frage, dass auf der einen Seite jeder sich denkt, es kann ja nicht sein, dass da zugunsten von Nazis eine Wahl gefälscht wird und die auch noch Erfolg damit haben. Und dann kann man nichts machen, weil die Fristen durch sind. Dann hat die Rechtsaufsicht das geprüft, dass die Landesdirektion ja, sagen wir mal, umfassenden Prüfprozess auch zur Schlussfolgerung gekommen, dass man angeblich da nichts machen kann, weil die Fristen halt abgelaufen sind. Na, wie gesagt, also Leute, ganz so einfach kann das doch nicht sein und haben uns überlegt, was machen. Und tatsächlich greift man in dem Moment zum, ja, tatsächlich auch einen der schärfsten Schwerter, was einem zur Verfügung steht, was allerdings sehr voraussetzungsreich ist. Wir haben uns dann entschieden und sagen, okay, dann legen wir Verfassungsbeschwerde ein gegen die Feststellung des Wahlergebnisses und gegen die Gültigkeit der Wahl. Und das haben wir getan. Die Verfassungsbeschwerde haben wir Anfang Oktober eingereicht beim Verfassungsgerichtshof in Leipzig, also beim Sächsischen Verfassungsgerichtshof. Und tatsächlich versuchen wir jetzt mit der Argumentation, dass Fristen hin oder her und dieses Wahlergebnis uns in unseren Grundrechten als Partei verletzt. Spannende Frage. Das heißt, es kommen Grundrechte von Parteien. Ja, ja, tatsächlich. Grundrechte können auch juristische Personen haben, wenn sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind. Und tatsächlich bei Parteien wird unter anderem davon ausgegangen, dass sie aus Artikel 21 die quasi parteilichen Rechte haben, insbesondere das Recht auf chancengleiche Teilhabe am politischen Willensbildung und auch an Wahlen. Und das zu den Grundrechten auch die in der Sächsischen Verfassung in Artikel 4, im Grundgesetz in Artikel 38 niedergelegten Wahlrechtsgrundsätze gehören. Und vor allem die Verbindung aus beiden ist aus unserer Sicht durchaus ein Grundrecht, auf das sich die Parteien berufen können, nämlich dass durch den Verstoß gegen die Gleichheit der Wahl, und der liegt hier vor, wenn ich quasi mehr Stimmen abgebe, als ich darf, indem ich sie fälsche, dann ist das ein Verstoß gegen die Gleichheit der Wahl und dem dadurch stattfindenden Eingriff in den politischen Wettbewerb zu Ungunsten einer Partei oder zugunsten einer anderen Partei, werden wir in unseren Grundrechten entsprechend verletzt und dafür gibt es auch keine Rechtfertigung. Und deswegen haben wir Verfassungsbeschwerde dagegen eingelegt. Das Problem ist so ein bisschen, und das ist auch das, wo ich gespannt bin, was da am Ende rauskommt. Natürlich ist das nur deswegen jetzt der zulässige Rechtsbehelf, weil eben die Fristen abgelaufen sind. Jetzt kann man sagen, ja, dafür gibt es Fristen. Das Problem ist halt, wir konnten die Fristen nicht einhalten, weil wir wussten zum Zeitpunkt des Fristlaufes nichts von der Grundrechtsverletzung. Und das wird jetzt der spannende Punkt sein, ob das quasi in die Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde führt, da sind wir sehr zuversichtlich, und ob dann eben auch die Überzeugung ist, dass der Eingriff in unsere Grundrechtsposition da stattgefunden hat und auch keines jetzt nur unerheblich ist, sondern tatsächlich auch dazu führt, dass das am Ende eine erfolgreiche Verfassungsbeschwerde wird.
Und wie ist da der zeitliche Ablauf von so einer Verfassungsbeschwerde?
Ja, das wissen wir tatsächlich überhaupt nicht. Also das können wir nicht planen. Es ist jetzt so, dass mit der Einreichung beginnt ein bestimmtes Stellungnahmeverfahren und so weiter, aber es ist bei Weitem nicht so, dass das planbar ist. Das liegt in der Autonomie des Gerichtes, wie das Verfahren jetzt betrieben wird. Ob da überhaupt mündlich verhandelt wird, ob das im Beschlusswege entschieden wird und das sind alles Fragen, darauf haben wir keinen Einfluss. Interessant ist, dass natürlich es gerade bei Wahlen so immer die Argumentation gibt, dass es so einen gewissen zeitlich fortlaufenden Bestandsschutz des Gremiums gibt. Also je länger die Wahl her ist, umso unverhältnismäßiger ist quasi die Wahl zu wiederholen und der Bestandsschutz des gewählten Gremiums überwiegt. Dem wird sich wahrscheinlich der Verfassungsgerichtshof so weit nähern müssen, dass er jetzt nicht erst in 3 Jahren darüber entscheiden wird, mutmaßlich mal, weil dann ist das irgendwie witzlos, 3 Jahre später dann die Wahl zu wiederholen. Weil die Frage auch immer kam, nein, wir können verfassungsrechtlich jetzt nicht aus unserer Sicht erzwingen, dass wir statt der Freien Sachsen das Mandat kriegen. Das glaube ich nicht, weil wir wissen ja auch nicht, was unter den überklebten Stimmen tatsächlich gewählt wurde, sondern die einzige Lösung ist, dass es Neuwahlen in dem Gebiet, also in der Ortschaft Langebrück, ausschließlich für die Ortschaftsratswahl, wir reden nicht über die Landtagswahl, wir reden nicht über die Stadtratswahl, gibt. Und das ist am Ende auch der Punkt, worauf wir hinaus wollen, denn wir wollen nicht, dass Nazis mit einer Wahlfälschung erfolgreich sein können. Und ich bin auch der festen Überzeugung, anders als die Landesdirektion, eine gefälschte Wahl kann für sich keinen Bestandsschutz in Anspruch nehmen, weil die Fälschung selbst schon ein erheblicher Eingriff in das aus dem Demokratieprinzip entstammten Wahlrechtsgrundsätze ist und für sich genommen quasi schon so schwerwiegend ist, dass es nicht quasi durch einen Bestandsschutz überwogen werden kann. Und man muss da, oder meines Erachtens auch durchaus mal sich historisch angucken, dass die friedliche Revolution, die die Grundlage der Wiedergründung des Freistaates Sachsen und damit auch der sächsischen Verfassung ist, in der eben diese ganzen Rechte niedergeschrieben ist, dass diese friedliche Revolution ihren Auftrieb auch in den gefälschten Kommunalwahlen der DDR vom Mai 89 hatte. Und ich glaube auch schon alleine aus dieser Ordnungsbegründung der sächsischen Verfassung, die stark auf die friedliche Revolution rekurriert, kann es gerade in den ostdeutschen Bundesländern, aber auch ganz generell, keinen Bestandsschutz für gefälschte Wahlen geben. Bloß weil man zum Zeitpunkt des Fristablaufs davon nichts wusste, weil die Behörde, die dafür zuständig ist, das nicht ordnungsgemäß geprüft hatte. Das muss man vielleicht auch nochmal an der Stelle sagen, dass natürlich hier einfach auch die Wahlzettel offenbar, möglicherweise auch, weil die Fälschungen sehr gut waren, schlicht nicht in dem Maße kontrolliert wurden, dass das aufgefallen ist bei der Kommunalwahl.
Gut.
Wir halten euch da auf dem Laufenden.
Wir halten euch auf dem Laufenden und hoffentlich passiert da schnell was. Ich würde sagen, damit haben wir erstmal alles besprochen, was in Sachsen nach der Wahl relevant für diesen Podcast war.
Genau.
Und
ja, wir haben jetzt sicherlich immer mal wieder Themen. So richtig kommen wir ja jetzt hier noch nicht ins Laufen. Wir machen zwar jetzt Sondersitzung, aber es ist noch nicht so, dass wir einen Regelbetrieb haben hier. Also sprich, dass es jetzt Ausschüsse gibt oder so. Denn dazu braucht man eine Staatsregierung. Und diese Staatsregierung ist ein Ergebnis von Koalitionsverhandlungen, wenn man überhaupt so weit kommt. Ich kann euch nur einfach sagen, die Frist dafür ist der 1. Februar. Bis dahin muss in Sachsen ein Ministerpräsident gewählt sein. Also bis zum Ablauf des 1. Februars. Wenn nicht, dann gibt es automatisch Neuwahlen.
Gut, dann haben wir ja noch ein bisschen und werden sehen, wie regelmäßig dass dieser Podcast bis dahin stattfinden wird. Und ja, wir hören uns in der nächsten Folge.
Bis dahin und euch allen einen schönen Tag.
Tschüss.